Viele Leute sagen, die Bundesregierung ist grau und Deutschland ist so langsam und Deutschland ist nicht innovativ. Es war das Gegenteil. Die Leute waren so interessiert. Nur wegen der deutschen Bundesregierung bin ich hier, wo ich bin. Wer mir sofort eine E-Mail geschrieben hat, die Niederlande, Irland, sogar Österreich, haben gesagt, hey, können wir dir helfen, deinen ersten europäischen Standort in Irland, in den Niederlanden aufzubauen? Viele Leute sagen, wir brauchen mehr Venture Capital. Wir brauchen größeres Denken. Ich glaube, wir haben genug Venture Capital in Europa. Ich glaube, wir haben auch Leute, die Unternehmertum in ihrem Herzen haben. Deutschland weiß, was Qualität ist. Und Qualität willst du haben, wenn du eine Maturity erreicht hast als Company. Kein Dieb kommt mehr auf der Straße auf dich zu und sagt, gib mir dein Handy. Der Dieb ruft dich an und sagt, kannst du mir eine Giftcard geben? Ich glaube, dass Cybersecurity einer der größten Sektoren sind, die die Menschheit beschützen werden.
Mike, der als Seriengründer und Angel Investor natürlich beide Seiten kennt, spricht mit André über Punkte, die André so noch nie erzählt hat. Deswegen gibt es hier einige Einblicke, die es nur bei Unicorn Bakery gibt. Mein Name ist Fabian Tausch. Viel Spaß beim Hören von dieser Episode.
Hey André, wie geht's?
Hi Mike, was geht?
Schön, dich hier zu haben. Schön, dich hier zu haben. Vielleicht, um einfach direkt reinzustarten und den Leuten ein bisschen mehr davon zu erzählen, wer du bist. Gib uns einfach mal so die ganz kurze 30-sekündige Biografie von dir.
Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass wir ein neues Unicorn Bakery Studio haben und das befindet sich seit Anfang des Jahres in der Backfabrik im Herzen Berlins. Die Backfabrik ist eine der ikonischsten und geschichtsträchtigsten Locations für die Berliner Startup-Szene, denn hier sind nicht nur einige Gäste aus der Unicorn Bakery mit ihren Firmen zu Hause, wie zum Beispiel Scalable Capital, Holy, Beat 81, Pliant, Moss und mehr, sondern auch Firmen wie Adjust, HelloFresh und Forto sind hier zum Unicorn gereift. Die Backfabrik agiert als Growth-Plattform für Tech-Firmen ab Seed oder Series A und später und hilft durch eine Top-Lage, beeindruckende Architektur und eine tolle Atmosphäre, nicht nur Kunden und Investoren zu beeindrucken, sondern auch die besten Talente zu überzeugen, für euch zu arbeiten. Ich habe unfassbar viel positives Feedback bekommen von jedem, der in dieses Studio gekommen ist. Deswegen kann ich das wirklich nur unterstreichen. Die Bergfabrik bildet eine eigene Community, die durch die Dichte an tollen Tech-Firmen auch dabei hilft, sich untereinander zu unterstützen und gemeinsam zu wachsen.
Okay, 30 Sekunden. Hier, okay, meine Eltern sind aus Kroatien, die sind in den 80ern nach Deutschland gekommen. Ich bin der Älteste von 5, bin in einer kleinen Stadt Bad Reichenhall aufgewachsen in Oberbayern. Servus.
Servus.
Bin an der TUM studiert. Hab dann ein Startup gegründet. Hab zwei Startups gegründet in Uganda. Social Enterprise Sektor. Hab dann ein Startup gegründet im öffentlichen Sektor. Wir wurden vom Bundeskanzleramt aufgekauft. Danach bin ich nach Stanford gegangen, um meinen Master in Computer Science und mein MBA zu machen. Habe mein MBA abgebrochen und Lumos gegründet. Ist ein Cybersecurity Company im Silicon Valley. Und wir haben $65 Millionen geraced bisher und sind so ungefähr 120 Leute.
Das war eine sehr gute, sehr effiziente Biografie. Und da können wir auch direkt mal an ein paar Punkten einhaken. Lass uns vielleicht mal mit ein paar der früheren Erfahrungen starten und da dann irgendwie ein bisschen konkreter reingehen. Wie kommt man dazu, ein Startup in Uganda zu gründen, wenn man in Deutschland aufwächst?
Ja, ich habe ein Buch, wo ich 16 war, gelesen. Das hieß Poor Economics. Und Poor Economics, Esther Duflo, die hat einen Nobelpreis gewonnen, ich glaube vor 3 Jahren. Und sie hat darüber erzählt, wie NGOs nicht immer gut funktionieren. NGOs funktionieren manchmal sehr gut, manchmal gar nicht gut. Und dann gab es eine Initiative an der TUM, die hieß Enactus. Und basically Enactus ist, da treffen sich Studenten und starten Social Enterprises. Da habe ich mich mit 3 Leuten getroffen. Wir haben gesagt, hey, Jugendarbeitslosigkeit in Ostafrika ist sehr, sehr, you know, ist sehr hoch. Und wir sind dann einfach hingeflogen und haben 2 Social Enterprises gegründet. Die gibt's noch immer. Eins gibt's noch immer. Das heißt Startup Africa.
Okay.
Matthias und Laura, meine 2 Co-Founder, die leben in Uganda und in Deutschland und haben das seit 7 Jahren, machen das jetzt schon seit 7, 8 Jahren.
Okay, das ist sehr interessant, dass es immer noch Bestand hat. Das ist ja oft bei diesen Dingen, die man während der Uni dann irgendwie so nebenbei gründet, nicht unbedingt der Fall, aber
ja, sind 40, 50 Leute, was die machen, super spannend. Das Problem in Uganda ist, dass Leute nach der Uni oftmals Handys verkaufen oder kleine Märkte haben, aber es sind keine SMBs, Small Medium Enterprises. Du hast keine kleinen Unternehmer dort. Was wir gesagt haben ist, lass uns das erste, in Deutschland heißt es CDTM, einfach ein Innovation Hub in Universitäten starten. Und wir haben das erste Universität Innovation Hub in allen ugandischen Universitäten gegründet. Wir hatten 10, 12, 13 Standorte. Und jetzt sind wir auch, ich glaube, in Tansania und Ruanda und haben Studenten geholfen, ihr erstes Unternehmen zu gründen mit, you know, Lean Startup Practices und Design Thinking und all den guten Sachen. Und das läuft noch immer.
Okay, ja, sehr spannend. Dann lass uns mal den Schwenk rüber machen, weil du hast eben was sehr Spannendes gesagt, was, glaube ich, die meisten Gründer nicht von sich behaupten können, dass du danach was gebaut hast im öffentlichen Sektor, was dann vom Bundeskanzleramt gekauft wurde.
Ja.
Was war das für ein Unternehmen und wieso kauft das Bundeskanzleramt Startups?
Ja, es war wirklich, das war eine crazy story. Ich war zu der Zeit in Harvard und dann hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gewonnen, ich glaube, es war 2017 oder so. Es war ihre letzte Amtszeit. Mhm. Und Digitalisierung war da wirklich, man hat schon gedacht, Digitalministerium wird damals kommen. Mhm. Und sie hat den Helge Braun, Professor Dr. Helge Braun, als Bundeschef, Kanzleramtschef eingestellt. Mhm. Und er hatte Digitalisierung auf seinem Papier. Da habe ich ihm einfach geschrieben und gesagt per E-Mail, gerade wo er, ich glaube, er hatte da noch nicht zu viele E-Mails zu seiner Inbox, es hat gerade die neue Regierung hat gestartet und habe gesagt, hey, was denkst du, wenn ich ein paar coole Harvard und, you know, TUM und, you know, Hasso-Plattner-Institut-Leute in die Bundesregierung bringe und wir für euch programmieren. Mhm. Natürlich, Helge Braun ist zu busy, aber sein Chief of Staff hat mir geantwortet und gesagt, was ist deine Idee? Und dann daraus hat sich Tech for Germany gegründet und Tech for Germany war basically ein Fellowship am Anfang, wo du sehr smarte Ingenieure und Product Manager und Designer, wir haben die eingestellt über den Sommer und dann haben wir mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Bundesinnenministerium etc. etc. Produkte gecodet. Eines davon war ziemlich cool, es waren wirklich random Dinge. Wir haben die Website vom Zoll redesigned, weil das ist so ein eBay. Das Zoll hat ein eBay, wo was die auch immer, you know, bekommen, das versteigern sie.
Was sie quasi einfach den Leuten abnehmen, das versteigern die dann danach wieder.
Exactly.
Das wusste ich gar nicht. Okay.
Das machen die. Und dann haben wir noch, was haben wir auch gemacht? E-Rechnungen. Da hat die Bundesinnenministerium ein Produkt rausgebracht, das heißt E-Rechnung. Das heißt, wenn du ein Gärtner bist oder ein Maler oder was auch immer, kannst du das Portal dann benutzen, um deine Rechnung an die Bundesregierung online auszustellen. Mhm. Das erste Jahr waren wir 10 Leute über den Sommer. Das zweite Jahr waren wir 40 Leute. Mhm. Und anfangs haben wir einfach, wie heißt es, Grants bekommen. Mhm. Und damals in Amerika hat Obama etwas gegründet, das hieß Digital Service. No, es hieß United States Digital Service. Funny story, das wurde weggetan für Doge.
Oh, okay, das wurde ersetzt.
In my opinion, aber es 2014, als Obama da war, der hat etwas gegründet, das hieß United States Digital Service. Es waren 200 Leute von Facebook und Microsoft, die mehr verdient haben, die nicht die Beamtengelder bekommen haben, weil ein Beamtengeld als Software-Engineer, das ist viermal weniger, als was du in der Privatwirtschaft bekommst. Aber wir haben ein Forum geschaffen, wo die Vollzeit dann für das US Government oder das US White House gearbeitet haben. Mhm. So das Fellowship, Tech for Germany, war so ein kleines Format vom US Digital Service. Dann hat uns Helge Braun nach Meseberg eingeladen. So in Meseberg präsentierst du vor allen Leuten. Wir haben vor der Bundeskanzlerin präsentiert, vor Olaf Scholz, wo er Vizekanzler war. Von der Leyen war die Verteidigungsministerin damals. Haben wir vor all dem präsentiert. Und der Seehofer war da noch da, was auch witzig war. Und haben wir vor all dem präsentiert. Und dann eine Woche später sagen sie, okay, wir kaufen euch auf. Wir waren eine GmbH. Wir kaufen euch auf für nominellen Wert auf alle Fälle und bringen euch in die Bundesregierung. Warum? Weil dann können wir noch immer, you know, Software-Engineering-Gehälter bezahlen, weil ihr in der GmbH seid, aber das ganze Profit geht zurück an die Bundesregierung, sodass wir euch gute Projekte geben können.
Mhm. Verstanden.
Und sorry, das war jetzt eine lange Story, aber das
Nein, ist aber es war eine sehr interessante Story. Also es ist immer interessant, wie auch gerade so wenn man jetzt irgendwie über Government nachdenkt, wie eigene Strukturen oft geschaffen werden müssen, Und das hört sich ja nach einer sehr, ich nehme mal an, dass es nicht so viele Strukturen gab, wo irgendwie Software-Engineers auf die Art und Weise eingestellt wurden bis dahin.
Ich wollte immer und will noch immer, wie kann ich, deswegen war ich in Uganda zuerst, wie kann ich Tech for the Public Good bauen?
Mhm.
Und ich bin der Älteste von fünf, also meine Eltern waren Immigranten, meine Mama ist eine Krankenschwester, mein Papa war ein Mechaniker und die deutsche Bundesregierung, nur wegen der deutschen Bundesregierung bin ich hier, wo ich bin. Die haben für mein Studium bezahlt, die haben für mein Studium nach Harvard bezahlt, nach Stanford bezahlt, die haben, you know, uns, you know, Kindergeld gegeben und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, man, ich will für die Bundesregierung arbeiten. Die hat so viel Gutes getan für die Bevölkerung hier, für mich, für meine Familie. Wie kann ich etwas zurückgeben? Das Problem ist, wenn du ein Software-Engineer bist und Produktmanager, gab es einfach nicht viele Dinge.
Ja.
Im Herzen sagst du, ich will der Bundesregierung helfen, aber es gab keine Möglichkeiten bis jetzt heißt es Digital Service for Germany.
Mhm. Bis zu diesem, also haben Sie quasi den Obama-Namen so ein bisschen übernommen.
Exactly. So wir haben es von Tech for Germany dann zu Digital Service for Germany umgewandelt. Und jetzt ist es 200 Leute full-time, die für die Bundesregierung als, wir nennen es das Navy SEAL Team der Bundesregierung, arbeiten.
Das heißt, wenn es irgendwie wichtige Digitalprojekte gibt und man quasi die bestmöglichen Leute dafür braucht, dann ruft man das Team an oder schreibt denen. Ich glaube, Slack benutzen die wahrscheinlich nicht. Aber
ich glaube, die benutzen Teams.
Vielleicht intern, aber ich glaube, dass man mit dem Draht zur Regierung dann irgendwie schwieriger darüber.
Das Interessante an der Bundesregierung ist, viele Leute sagen, die Bundesregierung ist grau und langsam und Deutschland ist so langsam, in Deutschland ist nicht innovativ. Und das Interessante war, ich bin der Erste, der das sagen würde, aber das Interessante war.
Ja, darüber reden wir später auch noch. Keine Sorge. Das kommt noch.
Aber wo ich in der Regierung war, habe ich das genau den Unterschied. Es war das Gegenteil.
Mhm.
Die Leute
mhm.
waren so interessiert. Ich war 22 oder 23 an dem Punkt. Meine anderen Co-Founder, die waren ein bisschen älter auf alle Fälle. Aber wir waren alle sehr jung.
Mhm.
Und Thomas Sattelberger, der ist ein toller Typ.
Thomas Sattelberger, absolute Legende.
Legende. Ja. Der hat mich eingeladen. Helge Braun, alle super Leute und auch die Beamten. Ich kann nichts gegen die sagen. Ich glaube, das Problem ist, ein System, das es schon hunderte Jahre gab, zu durchbrechen und etwas daran zu ändern, ist einfach schwer. Leute wollen es. Es passiert halt einfach ein langsamer, weil es die Bundesregierung ist. Genauso langsam passiert es in den USA und in jedem anderen Land.
Lass uns doch dann ganz kurz bei dem Thema bleiben, weil das war sowieso eine Sache, die ich am Ende besprechen wollte. So ein bisschen Unterschied deutsche Gründerkultur, US-Gründerkultur, allgemeine Geschwindigkeit, was so verschiedene Themen angeht. Ich meine, du hast ja jetzt irgendwie sehr positiv von einigen Sachen gesprochen irgendwie und ich glaube, oft sind es auch eher die Strukturen als die Leute, die Dinge verhindern. Da würde ich dir schon zustimmen. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum du jetzt gerade in San Francisco dein Unternehmen baust und eben nicht mehr in Deutschland bist. Also, was würdest du sagen, sind so die Hauptunterschiede für dich und die Hauptgründe, warum du dich eben dafür entschieden hast, in den USA zu gründen und eben nicht in Deutschland?
Ja, gute Frage. Es gibt so viele Gründe. Und ich habe auch eine Meinung dazu, was sich in Deutschland ändern muss, die nicht die gleiche Meinung ist, wie viele andere.
Dann würde ich sie sehr gerne hören.
Ja. Die Realität, warum ich in San Francisco bin und viele andere nach San Francisco kommen, ist ganz klar. Der Markt ist größer. Die Leute arbeiten einfach, you know, mehr und härter.
Mhm.
Einfach der Fall. Die Kultur ist einfach hier, hey, wir geben alles, you know. Was nicht gut oder schlecht ist, by the way. Es kann auch sehr schlecht sein, weil du könntest sagen, hey, you know, du musst Zeit für dich finden. In diesem Moment, meine ganze Zeit, wollte ich in Arbeit stecken, weil das mich erfüllt hat.
Mhm.
Genauso wie jetzt. Mhm. Und du hast halt einfach mehr Talente, die wissen, wie man Startup aufbaut. Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Frage. Ich kann mich an 10 CEOs wenden. Oder ich brauche einen Product Manager. Es gibt wahrscheinlich 100 Product Managers, die eine Company von 10 Millionen auf 100 Millionen Dollars in Revenue gebracht haben. Die haben schon die Erfahrung, die es manchmal in Deutschland, die viele in Deutschland noch nicht haben.
Mhm.
Viele Gründe. So. Und generell die Kultur ist the pursuit of happiness, etc., etc. Du kannst eine Kultur nicht ändern in einem Land, nicht mal in 15, 20 Jahren. Die bleibt bestehen. So, in Deutschland denkt man an Nachhaltigkeit. Das ist das Gute an Deutschland. Man denkt an Nachhaltigkeit. Man ändert einfach, man sieht ja, was jetzt in der Regierung in den USA passiert. Ich bin sehr apolitisch, aber du siehst, in Deutschland könnte das nicht passieren, weil einfach die Strukturen anders sind. So, man ist viel nachhaltiger in Deutschland. Was ich glaube, passieren muss in Deutschland, dass mehr Startups dort passieren, ist, als wir unsere Series B geraced haben. Weißt du, wer mir sofort eine E-Mail geschrieben hat? Die Niederlande, Irland. Sogar Österreich haben mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, können wir dir helfen, deinen ersten europäischen Standort in Irland, in den Niederlanden aufzubauen?
Du hast von der irischen Regierung und von der niederländischen Regierung
sofort
eine E-Mail bekommen?
Sofort.
Da haben die aber ein gutes System aufgesetzt, ja.
Sofort. Und gesagt, hey, wir helfen dir mit, Taxes und so weiter und so fort. Was Deutschland machen muss, und wir haben es jetzt gesehen mit OpenAI. Mhm. Awesome, dass OpenAI in München ist. Deutschland hat so ein gutes Talent. TUM, CDTM, HPI, RWTH, das in Karlsruhe, die Universität. Super tolle Leute. Was ich glaube, Deutschland machen muss, ist, Deutschland sollte es so billig wie nur möglich machen, für US-Unternehmen ihren ersten Standort in Deutschland aufzubauen. Dass OpenAI, Anthropic, Nvidia, all diese Leute sollten in Deutschland sein. Und wir haben das früher gesehen, IBM und Microsoft, der größte europäische Standort, ist in München.
Mhm.
So, wenn diese Leute hierher kommen und nicht nur Sales machen, sondern auch R&D, dann hast du einfach viel mehr Leute, dann Amerikaner kommen hierher, Deutsche gehen rüber und du hast einfach viel mehr Talent, die genauso nachdenken wie das amerikanische Modell von Startup Creation. Und ich glaube, das würde mehr Leute generieren, die in Deutschland sozusagen größere Ideen aufbauen.
Das heißt, du würdest es quasi andersrum angehen. Du würdest quasi dafür sorgen wollen, dass die großen US-Firmen sich in Deutschland ansiedeln und eben nicht, dass wir in Deutschland ansetzen. Und du glaubst, dass quasi das dazu führen würde, dass wir auch mehr deutsche Erfolgsfälle dann hätten.
Genau. TikTok, erster europäische Standort, auch, nicht nur amerikanische. Ich glaube, Deutschland kann sehr neutral sein in meinen Augen. Und ich glaube, wenn Deutschland der beste zweite Standort der Welt wird, das ist eine winning strategy. Weil viele Leute sagen, wir brauchen mehr Venture Capital. Wir brauchen mehr Unternehmertum. Mhm. Wir brauchen größeres Denken. Ich glaube, wir haben genug Venture Capital in Europa, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir haben auch Leute, die Unternehmertum in ihrem Herzen haben. Deswegen kommen ja auch alle hier nach Amerika. Ich glaube, Deutschland weiß, was Qualität ist. Und Qualität willst du haben, wenn du eine Maturity erreicht hast als Company. Und deswegen, ich finde, Deutschland sollte der beste zweite Standort sein, was ein super Aushängeschild wäre, in meinen Augen.
Ja, da stimme ich dir zu. Und das ist in der Tat eine These, die man nicht oft hört. Gibt natürlich einige Konversationen darüber, wie man das machen könnte. Und ich glaube, so eines der Probleme, wo man in Deutschland relativ schnell drauf stoßen würde, ist, dass einer der Hauptgründe, wie man oder einer der Hauptarten, wie man diese Unternehmen anlocken könnte, dann immer irgendwelche Steuervorteile sind, was dann wahrscheinlich in der öffentlichen Debatte ein bisschen schwieriger zu vermitteln sein wird. Aber ich glaube schon, wenn wir es eben schaffen, wie du gesagt hast, dass Anthropic als nächstes kommt und dass dann die ganzen anderen Unternehmen, die irgendwie aus anderen Ländern übersiedeln, sich in München, Berlin etc. ansiedeln. Ich glaube schon, dass das sehr viel, es sind ja auch gute Jobs, das ist ja das andere. Es sind ja sehr, sehr gut bezahlte Jobs. Also
das
als ich bei...
Dass Tesla nach Brandenburg gekommen ist, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Warum hat Salesforce nicht den größten Standort in Deutschland? Warum hat, es gibt so viele Top- und Oracle, es gibt so viele Top-Unternehmen. Amerika ist viermal größer als Deutschland. Viermal größer. Das heißt, Deutschland muss nicht so viele Top-Unternehmen haben wie Amerika.
Sehr gute Punkte. Gibt es noch irgendwas anderes? Ist das deine Hauptstrategie oder hast du noch irgendeinen anderen Punkt? Und vielleicht nochmal zum Punkt zurück. Auch ist der Grund dann, dass du eben in die USA gegangen bist, weil du glaubst, bessere Talente, du kannst direkt mehr Leute fragen, einstellen, etc. Du siehst das quasi so als Hauptpunkt, warum du jetzt in den USA bist und eben nicht in Deutschland.
Ich wollte in die USA gehen, um einfach, die USA ist einfach die Champions League.
Ja, das ist auch meine Lieblingsanalogie.
Ja, jede Person, die in der MLS spielt, jeder Fußball, der in der MLS spielt in Amerika, will auf alle Fälle nach Europa kommen, um in der UEFA Champions League zu spielen. Mhm. Wenn du retirest wie der Messi, dann gehst du nur nach Amerika.
Ja.
Und das Gleiche ist nur unterschiedlich für Startups. Du bist in der Champions League hier. Du bist umgeben von Leuten, die hunderte Millionen an Revenue, an Umsatz generiert haben, und du bist like, oh shit, ich bin nicht so clever. You know, ich bin average hier.
Ja, und vor allem, es gibt so viele Unternehmen, die so viel Geld machen, von denen du noch nie gehört hast. Also jede Woche kommt mir ein neues Unternehmen hier in den USA. Also irgendwer erzählt mir davon und ich habe noch nie davon gehört. Und die machen dann irgendwie so 150 Millionen pro Jahr und seit langer Zeit. Oder also es gibt auch so viele IPOs, von denen man hier einfach nichts mitbekommt, wenn man nicht gerade irgendwie in der spezifischen Branche unterwegs ist.
Ja. Genau. Aber deswegen bin ich hier. Ich will zurück nach Deutschland gehen, auf alle Fälle in 10, 15 Jahren. Aber unser erster internationaler Standort von Lumos wird in Berlin sein, auf alle Fälle.
Sehr gut, auch wenn es keine E-Mail gab. Okay.
Aber ich will hier sehen und schauen, ob ich die Champions League gewinnen kann und meine Fähigkeiten und meine Skills erweitern damit. Ohne an etwas arbeiten, an das ich wirklich glaube. Ich habe den Cybersecurity-Bereich. Und ich glaube, der größte Threat to society ist auf der einen Seite, auf alle Fälle Militär bleibt es auch immer. Aber auf der anderen Seite, kein Dieb kommt mehr auf der Straße auf dich zu und sagt, gib mir dein Handy. Der Dieb ruft dich an und sagt, kannst du mir eine Giftcard geben? You know? Und ich glaube, Cybersecurity, jetzt haben wir auch Agents, AI-Agents, die rauskommen, etc. etc. Ich glaube, dass Cybersecurity einer der größten Sektoren sind, die anwachsen werden und die wirklich die Menschheit beschützen werden. Und deswegen finde ich das auch super, daran zu arbeiten gerade.
Dann lass uns doch kurz mal ein bisschen auf einem höheren Level über Cybersecurity reden und dann können wir ein bisschen tiefer da reingehen, was ihr überhaupt macht. Und zwar, du hast ja gerade irgendwie die einfach Betrugsmaschinerie angesprochen, die sich natürlich durch Voice Agents jetzt auch nochmal auf ein ganz anderes Level heben wird, weil vor 5 Jahren waren es dann entweder Leute in irgendwelchen Niedriglohnländern, die einen einfach manuell angerufen haben oder halt irgendwelche Bots. Und mittlerweile ist aber Voice AI so weit, dass eine normale Konversation mehr oder weniger geführt werden kann und dass man nicht unbedingt, gerade wenn man sich nicht mit dem Thema auskennt, unterscheiden kann, ist das gerade ein Mensch, mit dem ich rede oder eben nicht.
Lass mich noch einen Schritt weitergehen.
Gerne.
Ich habe das jetzt letztens gemacht. Mit 11 Labs, das ist eine europäische Company, was super ist. 11 Labs kann Voice Agents kreieren. Du kannst, sagen wir mal, der CEO von einer Company hat sehr viele Podcasts, okay? Du kannst diese Podcasts uploaden to 11 Labs und dann spricht der Agent wie der CEO. Okay, that's step one.
Das ist schon ein Problem für uns.
Ja, der zweite Schritt ist, du kannst Call Spoofing machen. Was heißt Call Spoofing? Das heißt, oder Phone Spoofing, Caller ID Spoofing. Das heißt, wenn ich dich anrufe, kann ich meine Nummer, es ist sehr einfach, du kannst es im Internet selber machen, kann ich meine Nummer verdecken und die Nummer von, sagen wir mal, dem CEO benutzen. Die Nummer ist öffentlich, meine Nummer kannst du sehr leicht auf Zoom-Info finden.
Ja, es sind einfach irgendwelche in den SEC-Infos, musst du es ja auch meistens mit angeben, etc.
Genau. Das heißt, sagen wir mal, du bist der CFO einer Company und ich bin der CEO, sagen wir mal. Und jetzt imitiert mich jemand mit meiner Stimme und ruft dich an von meiner Nummer aus. Das klappt. Und du siehst, oh, der CEO ruft mich an, okay. Und er sagt, hey, kannst du kurz das approven? Weil wir müssen da was weiterschicken. Krass.
Ja.
Wie sollst du dich davor beschützen? Ist super schwer.
Ja, vor allem auch jetzt in Zeiten, wo immer mehr, also wo man immer einfacher Geld hin und her schieben kann. Also die Arten und Weisen, wie du Geld klauen kannst, haben sich halt sehr stark dadurch verändert, dass du eben jetzt einfach mit ein paar Klicks online 1 Million rumschieben kannst. Oder eben über Krypto dann logischerweise auch. Aber klar, genau, also es gibt sehr viele verschiedene Attack Vectors, die einfach dazukommen durch eben Voice AI, durch AI allgemein. Und auch, wir sind ja noch am Anfang. Also die Voice Agents werden ja nur besser und jede Art von AI wird ja einfach nur noch realistischere Resultate erzielen in den nächsten Jahren. Aber das ist jetzt erstmal so, wir haben das Individuum, was irgendwie beklaut werden kann. Wir haben Unternehmen, die teilweise defaulted werden können. Aber Cybersecurity geht ja auch noch ein, zwei Schritte weiter. Es kann ja auch oder ist ja auch ein Matter of National Security, weil viel von Krieg heutzutage ist ja eben auch Cyberwarfare etc. Deswegen vielleicht mal right, wieder zu...
Treasury, letztens. Mhm. Well, es gibt zwei Hacks, die letztens passiert sind. Mhm. Und die haben was damit zu tun, was wir machen. Was wir machen ist, wir sind im Bereich von Identity and Access Management. Das ist unser Bereich, unser Markt. Mhm. Und was Identity and Access Management macht, ist, sie geben dir Berechtigungen in einer Software. Die geben dir die richtigen Berechtigungen in einer Software, um etwas zu machen. Zum Beispiel, um in dem ERP-System eine Invoice zu approven, musst du die Berechtigung haben, able to improve the invoice.
Genau, das heißt, ich muss mich nicht nur einloggen können, sondern ich muss auch das richtige Recht zugewiesen bekommen.
Genau. Stell dir das vor wie ein Hotel. Du kannst in ein Hotel einfach reingehen, aber dann brauchst du die richtigen Schlüssel von der Rezeption, um die richtigen Türen zu öffnen. Mhm. Und das ist das Gefährliche. So, letztens, wie Hacks heutzutage passieren, 50-60% der Hacks, ist nicht... Du kennst es ja aus dem Film, wo der Hacker auf einmal so...
Ja. You know, der sitzt in seinem Van direkt vorm Weißen Haus.
Genau, und dann hackt er sich irgendwie durch das Network rein. Das passiert heutzutage nicht. Was heutzutage passiert, ist, die tricksen dich als Person aus und bekommen Access zu deinem Account, der Berechtigungen zu verschiedenen Datenbanken hat, etc., etc. So, hier sind drei Hacks, die sehr interessant waren. Das erste ist, eine Person hatte Admin-Berechtigungen im US Treasury. Das ist US Treasury. Die haben irgendwie Access zu dem Account bekommen und jetzt konnten sie alle Steuerfiles oder die Steuerunterlagen sehen von verschiedenen Leuten. Problem Nummer eins. Hier ist das Problem Nummer zwei. Coinbase hat Support in den Philippines. Und das Support-Team kann vieles sehen. Dein Name, dein E-Mail, deine ID-Number, etc. So, eine Person hat einen höherrangigen Support-Member Geld geboten, um den Account zu bekommen. Und es war genug Geld, dass die Person gesagt hat, okay, here you go. Und auf einmal hatte die Person Berechtigungen, um schlimme Sachen zu machen. Und hier ist das Letzte. Agents sind das nächste Problem. Agents funktionieren auf, wir nennen das Service Accounts. So ein Agent hat auch einen Account in einer Software. Mhm. Zum Beispiel in Snowflake kannst du einen Service Account haben, das keiner Person gehört. Es gehört einfach einer Maschine. Mhm. Diese Accounts sind nicht protected mit MFA. Du weißt, wie du Multifactor Authentication hast. Diese sind nicht beschützt mit MFA. Ticketmaster hatte einen Snowflake-Account, Service-Account, ohne MFA. Ein Dieb hat es gestohlen. Und dann hat der Dieb 500 Millionen User-Information-Details von Snowflake runtergeladen von Ticketmaster. So, das war jetzt eine...
Ist suboptimal. Ja, also, ja. Nee, aber ich bin genau bei dir. Es gibt einfach sehr viel mehr Angriffsflächen und Identity and Access Management ist eine der Sachen, wo es wirklich losgeht. Und genau wie du es gesagt hast, wenn man mit Cybersecurity-Leuten spricht, das ist nicht so wie im Film. Es ist früher hat man es dann Social Engineering genannt. Ich weiß nicht, ob man das immer noch so nennt.
Social Engineering. Phishing.
Genau. Phishing, Social Engineering. Und es gibt auch teilweise, also es gibt ja so viele Arten und Weisen, wie du in ein System reinkommen kannst. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, es gab verschiedene Hackergruppen, die quasi auf so Parkplätzen von, das ist ein bisschen älteres Beispiel, auf so Parkplätzen von wichtigen Unternehmen, teilweise auch Government Institutions, einfach so USB-Sticks hingelegt haben.
Ja.
Und dann haben Leute diese USB-Sticks einfach irgendwie so gefunden, haben sich gedacht, boah, was ist auf diesem USB-Stick drauf? Den stecke ich mal bei mir in den PC rein, weil ich gerne sehen will, was für Dateien da drauf sind. Und so sind vor einigen Jahren sehr, sehr viele verschiedene Hacks passiert. Und das entwickelt sich halt immer weiter. Und das Problem, was gut für dich ist oder für dein Unternehmen, die Angriffsflächen erweitern sich und Der Wert der Informationen, dadurch, dass alles immer digitalisierter wird, dass sehr viel mehr Prozesse digitalisiert passieren, was durch Agents ja einfach nur noch stark verschnellert wird, und die Zugangsrechte, die man mittlerweile digital hat, ja, mittlerweile können die meisten Banküberweisungen, Kryptoüberweisungen etc. natürlich alle digital gemacht werden, logischerweise Krypto sowieso. Das heißt, also nicht nur die
digital machen.
Genau, das meine ich, ja, genau. Die Angriffsfläche erweitert sich, aber der potenzielle Schatz, den man klauen kann, wird auch größer.
Ja.
Und die Frage ist, die man so öfters hört, so wer hackt denn diese ganzen Leute? Und dann gibt es natürlich die einfach wirtschaftlich, also es gibt die Hacker-Kiddies, ne? Die einfach irgendwie, die Spaß dran haben. Das nächste ist dann irgendwie so einfach wirtschaftlich organisierte Kriminalität. Also ich sage das jetzt einfach mal so in den Stufen, du kannst mir sagen, ob du da auch so drüber nachdenkst. Dann hast du irgendwie so State-Associated Actors, aber nicht direkt Governments. Und dann hast du natürlich irgendwann wirklich so Government-Espionage.
Ja.
Und die Frage ist immer so, gegen welches Level muss man sich beschützen? Und bis zu welchem Level seid ihr denn aktiv? Geht es bei euch mehr um so...
Hier ist das Neueste, was passiert. Und hier ist, warum Berechtigungen super wichtig sind.
Ja.
Neueste, was passiert, ist, weil du Video-AI hast, bewerben sich nur koreanische Developer bei amerikanischen Unternehmen.
Ja.
Und die coden, und das ist normalerweise eine Person, die nur gut Englisch sprechen kann, die kann aber nicht developen. Und die haben dann 5, you know, nordkoreanische Developer, die für das Gehalt von dieser einen Person arbeitet.
Mhm.
Weil wenn du als Software-Developer bekommst du einfach hier viel Geld.
Ja, ist ein guter Arbitrage.
Ist Arbitrage, genau. Sagen wir mal, die stellen einen nordkoreanischen Developer ein. Sie wissen aber nicht, dass er nordkoreanisch ist. Und sagen wir, der nordkoreanische Developer hat jetzt auf einmal, you know, Access zu all den Datenbanken von einem Top-Unternehmen.
Mhm.
Das ist ein großes Problem.
Ja.
Das ist ein großes Problem, weil normalerweise jedes Amerika... Ja, das ist ein großes Problem.
Aber vielleicht ist das Beispiel. Ich kann es mir vorstellen, aber wie löst du das denn mit Berechtigungsmanagement? Weil die Person ist ja schon ein angestellter Mitarbeiter bei dir. Wenn die Software-Development-Tätigkeiten ausführen muss, dann muss sie ja Zugang zumindest zu Teilen der Datenbank haben.
Ja.
Also wie löst du das denn dann wirklich, wenn jemand sich quasi in dein Unternehmen reinschleicht?
Sehr, sehr gute Frage. Wir nennen das Defense in Depth. Was heißt das? Wenn du Kevin allein zu Hause, der hatte nicht nur eine Falle, dass die Räuber reinkommen, der hatte 5, 6 Fallen. Und das Gleiche ist in Cybersecurity. So, zuerst willst du versuchen, dass die überhaupt nicht zuerst reinkommen.
Ja.
Dann willst du versuchen, dass sie nicht genug Berechtigungen haben. Auf alle Fälle, wenn die Berechtigungen haben, das Problem ist, falls sie zu viele Berechtigungen haben, ist das Problem, das passieren könnte, viel größer. Wir haben das ja mit Rippling und Deal gesehen letztens.
Ja. Willst du die Leute da nochmal kurz aufklären, die es noch nicht gehört haben?
So, ein Compliance Manager in Rippling, Compliance Manager, hat nichts mit Sales zu tun, wurde vermeintlich von Deal eingestellt. Und nicht eingestellt, wurde von Deal. Deal hat ihm Geld gegeben, um Informationen von Rippling, und Rippling ist der größte Competitor von Deal, um Informationen von Rippling zu Deal rüber zu, senden. Es war ein Compliance Manager. Der Compliance Manager hatte Zugang zu allem in Salesforce. Allem. Warum? So, er ist reingekommen nach Rippling und man kann daraus nichts machen. Aber warum hat er so viel Zugang? Und das hat jetzt zu großen Problemen geführt.
Das heißt, ein Teil der Defense-Taktik wäre dann, nur Zugang zu Informationen zu geben, die auch wirklich notwendig sind für den jeweiligen Job, zur Ausführung.
Für den eigenen Job, exactly. Ja. Und das hilft nicht mit allem. Das hilft nicht mit allem, aber das ist eine Falle. Die erste Falle, sagen wir mal, wenn du ein Betrüger bist, die erste Falle ist gute E-Mail-Security. Dass wenn ich dir eine E-Mail schicke, dass die E-Mail-Security findet, okay, das ist schlecht.
Ja.
Das ist gefährlich. Das zweite ist, ich nenne das Authentication. Das heißt, deswegen hast du Multi-Factor Authentication, sodass sagen wir mal, ich habe dein Passwort und deine E-Mail.
ich kann da nicht reinkommen, falls ich brauche deinen MFA-Token, um reinzukommen.
Und dann vielleicht dann kurzer, ja. Sag kurz zu Ende.
No.
Da ein kurzer Einschub, weil es gibt ja oft die Debatte, wie sicher ist SMS-based 2FA versus App-based 2FA?
Also hast du da eine? SMS-based sollte man nicht mehr benutzen. Und es keiner benutzt das mehr. Okay. Ich weiß nicht, wer das.
Keiner außer sehr viele deutsche Banken. Also mittlerweile nicht. Es gibt auch die jeweiligen Apps etc. Aber Businessbanken in Deutschland, die ich nicht weiter nennen will, haben das sehr lange benutzt. Und ich frage mich immer noch, wie man das benutzen kann.
Nee, man sollte das nicht mehr benutzen.
Genau.
In amerikanischen Unternehmen und auch deutschen Unternehmen benutzt du es App-based.
Genau. Also App-based heißt, du scannst meistens diesen QR-Code oder gibst diesen Code da ein und dann ist es time-based. Du kriegst deine sechsstellige Nummer normalerweise, änderst die und das, ich glaube, das ist schon mal die Basis, die du überhaupt brauchst, um, also wenn du das nicht hast, dann solltest du jetzt aufhören, diesen Podcast zu hören und wahrscheinlich 2FA oder MFA anschalten, würde ich behaupten.
Aber das Problem, again, du hast jetzt Agents, AI-Agents und Service-Accounts, die haben keinen MFA, weil die haben immer
klar,
zu.
Klar, ja, genau. Aber mein Punkt ist, wenn du das noch nicht hast, dann bist du auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Okay, dann lass uns doch mal über die Agents sprechen. Agents, wir sprechen sowieso den ganzen Tag irgendwie nur noch über Agents. Ja, also Agents im Sales, Agents im Customer Support, Agents sind überall, ja. Agents werden auch mehr und mehr irgendwie für Software Engineering benutzt, für alle möglichen Sachen. Wie schafft man es denn jetzt? Es gibt kein MFA, wie du gerade gesagt hast. Wie schafft man es denn jetzt? Also was ist die nächste Evolution, wie man sich gegen die Agents beschützen kann? Hast du da schon Ideen? Gibt es da schon irgendwelche Ansätze?
Ich spreche mit Chief Security Officers darüber fast jeden Tag. Mhm. Der erste Punkt, wo wir jetzt stecken, ist Visibility. Einfach zu wissen, wo sind meine Agents und was haben die? Es geht nicht mal ums zum Beschützen bisher. Es geht darum, wie kann ich wissen, wo mein Risiko steckt?
Mhm.
Das ist, wo wir gerade sind.
Verstanden.
Nachdem wir das gelöst haben, wird der Agents, für mich sind Agents das gleiche wie eine Person.
Mhm.
Die machen einen Job fertig.
Ja. You know?
Agents werden genauso beschützt werden müssen, wie Personen für Berechtigungsmanagement, was wir machen, ist, ein Agent sollte nur den Zugang haben, der Agent auch braucht. Und bestenfalls bekommt der Agent den Zugang für eine Stunde, um seinen Job und ihren Job zu finishen. Und dann nimmst du die Berechtigung wieder weg. Das ist wie im Hotel. Stell dir vor, du kommst in ein Hotel, und ein Hotel gibt dir die Schlüssel für seinen Raum und du hast den für immer. Wenn du jetzt nach draußen gehst, in den Bazar, kann jemand deine Schlüssel klauen. So sagen wir mal, die Rezeption gibt dir die Schlüssel und wenn du wieder rausgehst, gibst du es zurück zur Rezeption. So jetzt im Bazar kann dir es keiner mehr stehlen. Und ich glaube, das Gleiche, das heißt Time-Based Access.
Mhm.
Das ist genau, was wir für Agents brauchen. Und das Gleiche brauchen wir auch für Personen. Es ändert, daran ändert sich nichts.
Ja, spannend. Ich glaube, eine der Sachen, mit denen ihr euch wahrscheinlich noch nicht im selben Maße beschäftigt, aber die auch sehr spannend wird, ist jetzt, wo diese ganzen AI-Labs immer wertvollere AI-Weights rumliegen haben, wie schaffen die es, die zu beschützen? Weil dann irgendwann das auch eine Frage von National Security wird, wie eben OpenAI, Anthropic etc. es schafft, ihre IP quasi in dem Sinne zu beschützen. Aber es geht ja noch viel weiter. Weil wenn bei anderen Sachen, wenn du sie geklaut hast, es gibt immer noch andere Sachen, die du implementieren musst und viele Strukturen, die du bauen musst, um damit vernünftig zu arbeiten. Aber wenn du einmal die Model Weights hast und damit was anfangen kannst, ist natürlich ein sehr großer Incentive.
Ich finde Cybersecurity was Interessantes und das war eine Debatte, die ich letztens hatte.
Mhm.
Früher wollte jeder ein Polizist werden oder Feuerwehrmann oder was auch immer, weil diese Leute die ganze Bevölkerung beschützt haben.
Ja, Doktor. Genau, die sind dafür da, um quasi die Ordnung in der Gesellschaft zu halten und wirklich einfach, genau, in Notsituationen zu helfen.
Genau. Ich würde nicht sagen, dass Cybersecurity, viele Leute verstehen nicht, wie wichtig es ist,
ja,
und wie viele schlechte Dinge passieren können, wenn Cybersecurity nicht da ist.
Mhm. Klar, ja.
Cybersecurity kann ein existenzieller Grund sein, warum eine Company, 23andMe war, die ist eine Gen, du hast deine DNA reinschicken können und die haben dann sagen können, welche Vorfahren du hast. Die wurden gehackt und jetzt sind sie nicht mehr im Business.
Ja, weil du willst nicht, dass deine DNA bei irgendwelchen Hackern rumfliegt.
Genau, du willst es nicht. Now, ich finde, dass Cybersecurity noch nicht annähernd den gleichen Status hat wie ein Polizist.
Mhm. Ja.
Oder wie ein Feuerwehrmann. Wenn ich an meine Leute aus Stanford oder Harvard oder wie auch immer nachdenke, und wo die reingehen wollen, die wollen normalerweise coole Collaboration-Apps bauen oder coole Developer-Tools bauen.
Mhm.
Keiner sagt, hey, ich will Cybersecurity machen. Was interessant ist. Und ich hoffe, deswegen mag ich diese Industrie so sehr. Deswegen bin ich in die Bundesregierung zuerst gegangen, weil keiner sagen würde, ich will in die Bundesregierung gehen als Softwareentwickler. Obwohl im Herzen, vielleicht willst du das sogar. Und deswegen finde ich Cybersecurity so spannend, weil es noch nicht diesen Ansehen, es hat noch nicht diesen Status, den Cybersecurity verdient in der Gesellschaft. Und ich will Teil von dieser Wave sein.
Ja. Das ist jetzt vielleicht auch noch ein guter Übergang in eines der anderen Themen. Und zwar, du beschreibst Lumos immer als eine Story-led Company. Und ich glaube, das spielt da jetzt gerade irgendwie mit rein. Du arbeitest gerne mit Analogien. Du versuchst auch irgendwie das breitere Konstrukt irgendwie darüber hinaus aufzubauen, was das Unternehmen irgendwie gerade macht. Was heißt es, eine Story-led Company zu sein? Und was ist, also hat das irgendwelche wirklichen Dinge, die irgendwie in der alltäglichen Arbeit dann irgendwie anders ablaufen? Oder ist das mehr so eine Art Marketing-Sprech, die du irgendwie nach außen benutzt? Also was ändert sich daran wirklich für die Art des Unternehmens?
Das ist eine gute Frage. Das Erste, was wichtig ist, ist, Simon Sinek hat es gesagt, was ist dein Why?
Mhm. Ja.
Wenn ich über nach deinem Sinn des Lebens frage, viele sagen mir, ich will glücklich sein oder ich will viele Dinge erleben. Das ist das How oder das ist What. Du willst What sein glücklich. Du willst was machen, du willst traveln. Was ist das Why? Warum willst du das? Und ich glaube, das ist super, super wichtig für eine Person, super schwer zu finden, und für ein Unternehmen genauso schwer zu finden. Was ist dein Why? Und viele Leute sagen, hey, wir sind customer-obsessed. Amazon, we're a customer-obsessed company. Das ist ein Why. I want to make my customer very successful.
Mhm.
Wir haben das eher Story-led genannt, weil das macht das Why ein bisschen breiter als nur der Customer. Und was ich machen will, ist, auf alle Fälle will ich ein gutes Produkt bauen, das Leuten Spaß macht zu benutzen, das Geld macht. Aber das ist kein Movement. Was du machen willst, ich will ein kleiner Teil etwas Größeren sein. Ich muss nicht und wir müssen nicht die Leute sein, die Welt retten. You know, wir werden das nicht sein. Wir wollen ein kleiner Teil von etwas Größerem sein. Was ist das Größere? Was ist die Konversation, von der wir Teil sind? Das ist, was Story-led heißt. Wir wollen die Story finden, zu der wir beitragen. Und deswegen
und haben
wir
die ist in deinem Falle Cybersecurity und die Art und Weise, wie wir unseren Wohlstand oder teilweise auch unsere Daten beschützen.
Das ist eine. Und das zweite ist, hey, wir haben jetzt autonomous Software. Wir haben mehr Agents, wir haben mehr Software, die ihren eigenen Job macht. Es wird krass sein. In den nächsten 5 Jahren.
Ist komplett verrückt, ja.
Komplett verrückt sein. Wie können wir Teil dieses Movements auch sein? Weil wir sind die erste autonomous Identity and Access Management Company. Das heißt, wir sind die erste AI first Identity and Access Management Company. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind eine Company, die das auch beschützen möchte. Diese neue Welt, die wir selbst nicht vollkommen verstehen. Ich will Teil dieser größeren Autonomous Software-Konversation sein. Nummer 1, wie wir bauen. Nummer 2, wie wir diese beschützen. Das ist unsere Story.
Das ist eine sehr gute Story, würde ich sagen. Wir hätten noch sehr viele Themen, in die wir reingehen können, aber dadurch, dass wir nur noch ein paar Minuten haben, so eine Abschlussfrage, die mich momentan sehr viel beschäftigt, die dich wahrscheinlich auch bis zum gewissen Grad beschäftigt, ist die Geschwindigkeit, mit der sich gerade alles ändert. Also die Geschwindigkeit, mit der neue Modelle erscheinen, mit der Dinge möglich sind, von denen man vor einem Jahr vielleicht intellektuell gedacht hat, dass das irgendwie funktionieren könnte, aber jetzt nicht unbedingt, man konnte es sich nicht so gut vorstellen. Ja? Und ja, es kommt gefühlt alle paar Wochen ein neues Modell raus, was der neue Status quo ist. Gerade Opus 4, Veo 3. Also es gibt so viele verschiedene Sachen, die gerade an allen Ecken und Enden passieren. Und selbst wenn man wie du oder wie ich in dieser Tech-Bubble drin ist, man schafft es gar nicht, jeden einzelnen Fortschritt irgendwie vernünftig mitzubekommen. Und wir sind teilweise schon, ich würde dich jetzt einfach mal mit einschließen, überfordert damit zu verstehen, was heißt das eigentlich für die Welt? Und du versuchst herauszufinden, was heißt das konkret für Identity und Access Management? Und du kannst da wahrscheinlich eine gute These aufbauen. Aber es geht ja noch allgemein viel breiter.
Ja.
Das heißt, meine Grundfrage ist, wie können sich überhaupt Menschen, Institutionen etc. am besten darauf vorbereiten, wie anders die Welt 12, 18, 24, aber dann noch 60 Monate von jetzt aussieht. Hast du da irgendeinen konkreten Gedanken oder glaubst du, jeder sollte sich auf seinen Bereich einfach fokussieren und dann einfach schauen, was kommt?
Ich glaube, viele amerikanische Unternehmen haben das gut gemacht und sogar ein kanadisches Unternehmen mit einem deutschen CEO, Shopify.
Ja, ich wollte sagen, das muss Shopify sein.
Genau. Okay, ja. Was Shopify gesagt hat, ist, hey, die Zukunft ist AI. Mhm. AI wird unser, genauso wie das Internet vor 30 Jahren.
Ja.
Vor 35 Jahren hätte man nicht gedacht, dass man auf einmal Zoom-Calls die ganze Zeit haben wird.
Ja.
Dass man miteinander kollaboriert, um Designs zu bauen. Jetzt, in 20 Jahren, werden wir 20 Jahre zurückschauen und sagen, wow.
Mhm.
Wer hätte gedacht, you know, vor 5 Jahren, dass sich die Welt so ändern wird wie jetzt. So, was Shopify CEO gesagt hat, ist, hey, ich weiß nicht, wie die Zukunft genau aussehen wird. Ich weiß, dass sie sich verändern wird. Wir müssen jetzt agieren und einfach Wissen aufbauen. Wir müssen uns wohlfühlen in dieser neuen Welt. So eine Möglichkeit, ich habe gestern mit unseren Engineers darüber geredet. Wir haben ein L&D-Budget, das ist Learning and Development Budget, von $1,000 pro Jahr. Das Leute benutzen können, um in Konferenzen zu gehen, etc. etc. Engineers haben mir gesagt, hey, ich würde super happy sein, falls du die ganzen $1,000 rausschmeißt und mir die nicht mehr gibst, aber mir ein Budget von $1,000 gibst, um einfach mit AI zu arbeiten. Mach das nicht ein L&D-Budget, mach das ein Budget für OpenAI und Credits etc. Ich glaube, man kann sich nicht vorbereiten, was passieren wird. Keiner weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Was du aber machen kannst, ist jetzt schon starten. Die beste Analogie dazu ist, für die ganzen jungen Menschen, die immer Creators sein wollten, auf TikTok berühmt sein wollten und Instagram berühmt sein wollten oder auf YouTube berühmt sein wollten.
Ja.
Der beste Tag, um zu starten, war gestern.
Mhm.
Warum hast du nicht ein Video veröffentlicht, wenn das dein Ziel ist? Und genau das Gleiche müssen wir mit AI machen. Warum hast du nicht was Neues ausprobiert mit AI gestern? In 2 Jahren wird es zu spät sein.
Und ich glaube, das ist ein sehr perfektes Statement, um das hier abzuschließen. André, danke dir für deine ganzen Einblicke. Es hat mich gefreut, mal ein bisschen tiefer in die ganzen Themen reinzugehen. Und bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln und vor allem auch, wie sich Cybersecurity entwickelt.
Danke, Mike.
Falls dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit jemandem, der die Episode auch hören sollte. Ansonsten abonniere gerne den Kanal. Das hilft uns, noch weiter coole und bessere Gäste einzuladen. Solltest du Feedback haben, schreib mir, Fabian Tausch, gerne auf LinkedIn oder fabian@unicornbakery.de. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und bis zur nächsten Episode.